Also es geht in diesem kurzen Vortrag um das Prinzip der Suffizienz. Und ich werde kurz darauf eingehen, warum ich überhaupt das Wirtschaften für den wichtigsten Ansatzpunkt für eine sozial-ökologische Transformation halte und warum Suffizienz bzw. Nutzen, was da ist, ein wichtiger Ansatzpunkt ist und wie das praktisch aussehen kann. Also die Krise, die Klimakrise und die ökologische Krise, von der wir betroffen sind, ist eine Folge der Ausbeutung von Natur und Menschen. Und die Ausbeutung ist wiederum das Ergebnis des unkontrollierten Zugriffs durch unser Wirtschaften. Das heißt, dass sowohl die Art und Weise als auch die Mengen, wie wir Stoffströme im Wirtschaften organisieren, Ergebnisse unseres Wirtschaftens sind. Deswegen muss man das Wirtschaften verändern. Und zum anderen ist es so, dass das Wirtschaften ja unseren Alltag bestimmt und somit auch unser Sein, unsere Bedürfnisse beeinflusst und auch unsere Fähigkeiten. Das heißt, dass die herrschende Wirtschaftsweise sich jeweils reproduziert und insofern auch hier der Ausweg aus diesem Kreis in der Umorganisation des Wirtschaftens liegt. Da habe ich hier eine schöne Folie, um einfach nochmal die Notwendigkeit einer Suffizienzstrategie darzustellen oder eben den Rebound-Effekt, wenn man eben nicht die technisch möglichen Optimierungen flankiert von einer Begrenzung der Mengen. Aber weil ihr die Folie nicht seht, würde ich das jetzt vielleicht überspringen.
Die sieht man nachher dann online.
Genau.
Dein Bild sieht aus wie ein Krokodilhaut gerade.
Ein Krokodil, siehst du? Ah ja.
Ja, aber ich verstehe dich gut.
Okay.
Tut mir leid.
Also, derzeit organisieren wir unser Wirtschaften eigentlich nur entlang von zwei Prinzipien, nämlich der Effizienz und der Konsistenz. Und Effizienz heißt, dass man immer den Einsatz der Mittel im Verhältnis zum Output optimiert. Das sagt man ja auch manchmal so alltagssprachlich, ne, dass man irgendwas effizienter machen will oder effizient gemacht hat. Das heißt im Grunde genommen dann alltagssprachlich einfach, dass man damit weniger Aufwand hat. Mhm. Und bezogen auf bezogen auf Umweltverbrauch heißt das dann eben auch, dass man weniger Umweltverbrauch hat. Und die Konsistenz bedeutet, dass man andere Prinzipien versucht zu entwickeln, in denen weniger Umwelt verbraucht wird durch eine Kreislaufbasierung, also den Einklang mit den natürlichen Abläufen versucht herzustellen. Das klingt ja auch erstmal sehr gut, aber eben die Effizienz hat das Problem, dass sie zu Rebound führt. Das heißt, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hat, was weniger Sprit verbraucht, dass man dann einfach mehr Auto fährt, weil man ja weniger Ausgaben hat. Und bei der Konsistenz ist das Problem, dass sich viele Vorhaben als technisch nicht machbar herausstellen oder nicht skalierbar oder nicht ausreichend schnell umsetzbar, um jetzt der Klimakrise zu begegnen. Das heißt also, dass es ein Maßhalten braucht als Vorbedingung des Wirtschaftens und das ist eben die Suffizienz. Und in der derzeitigen Wahrnehmung wird Suffizienz immer sehr stark als Lebensstil verstanden, also eher als eine private Entscheidung zu weniger Konsum. Veganismus ist so eine typische Suffizienzstrategie. Aber um wirklich zu einer gesellschaftlichen Transformation zu kommen, braucht es natürlich ein Wirken über diese private Ebene hinaus. Also Suffizienz eher als Ethik, als unser geteiltes Verständnis vom richtigen Handeln. Und eben auch Suffizienz als tatsächlich technische Leitidee, als stoffliche Obergrenze, über die Umwelt eben nicht in Anspruch genommen wird über die planetaren Grenzen hinaus. Und so betrifft Suffizienz dann eben auch das öffentliche Leben und die Politik. Und da braucht es eben einen Wandel weg von diesem Verständnis von Suffizienz als privater Lebensstilentscheidung hin zu einem politischen Prinzip und einer Ethik. So, Suffizienz hat 4 Wirkdimensionen. Einmal den geografischen Raum, eben als eine Strategie der kurzen Wege oder der Regionalisierung. Dann den sozialen Raum oder die soziale Organisation, indem sie die Verbundenheit, auch das voneinander abhängig sein, stärker in den Fokus stellt und eben Verbundenheit schafft durch gemeinsames Tun, durch gemeinsame Arbeit. Es hat eine Wirkung auf der Ebene der Materialströme, also durch die vorhin genannte Beschränkung. Und es betrifft auch den Zeithorizont, weil Suffizienz eben ein längerfristiges Planen und Denken beinhaltet oder auch voraussetzt, um überhaupt irgendwie ihre Wirkung entfalten zu können. Und nochmal ein bisschen praktischer gesprochen, die Leitideen können eben sein, nutzen, was da ist, was auch eine andere Planungskultur beinhaltet, mit denen, die da sind, was wieder diese gesellschaftliche Organisation anspricht, also gemeinsame Ziele sich zu setzen und gemeinsam die Rahmenbedingungen zu gestalten als eine Grundlage arbeitsteiliger Produktion, also auch komplexer Produktion. Also Suffizienz heißt ja auch nicht zurück in die Höhle. Und Suffizienz kann aber auch die Transparenz der Wertschöpfung und der Verteilung und des Eigentums bedeuten, also für die da sind. Also nutzen, was da ist, mit denen, die da sind, für die da sind. Und ich habe dann nochmal so 4 Entwicklungspfade beschrieben der Suffizienz, die auch so ein bisschen nochmal die Perspektiven deutlich machen. Spontane Kreativität statt technischer Optimierung, vielfältige, gleichwertige Versorgungssysteme statt Dominanz von monetären Märkten, also hier jetzt Vielfalt bezogen eben auch auf Wirtschaftsorganisationen, Vertrauen und Solidarität statt Kontrolle als Basis für Kooperation, hier und jetzt statt materielle Akkumulation und Optimierungswahn. Das entspricht sich jetzt auch alles so ein bisschen, ne? Vorhin hatten wir auch schon gesagt, die Zeitdimension ist angesprochen. Es geht jetzt einfach nochmal darum, das so auf verschiedenen Ebenen deutlich zu machen, was das eigentlich bedeuten kann. Und damit kommen wir dann auch schon zu dem Teil, den ihr dann jetzt auch nicht sehen könnt, nämlich nochmal so ein paar Fotos, um zu veranschaulichen, wie sich das denn auch umsetzen lässt. Das ist ja erstmal, es ist ja sehr schwierig, sage ich mal, Wirtschaft zu fotografieren, aber man kann natürlich eine Praxis doch irgendwo ins Bild setzen.
Kann ich eine Frage stellen?
Ja.
Das ist nämlich meine Frage, wie kommen wir da hin? Du hast eine Utopie geschildert. Und wie kommen wir von diesem jetzigen Raum hier Kapitalismus zu deiner Utopie?
Na, da müsste ich jetzt an sich wirklich nochmal zu den ersten Folien gehen, ne? Wo ich ja versucht habe zu sagen, dass Suffizienz als ethisches Prinzip zum einen verankert werden muss. Und das ist natürlich wie kommt eine Gesellschaft zu einer Ethik? Wie kommen wir zu geteilten Werten? Mhm. Ne, ja. Dahin kommen wir über ein Gespräch, über die Stärkung von Empathie für unsere Mitmenschen, für die Mitwelt, ne, für die Umwelt natürlich auch. Und zum anderen eben es braucht eine politische Kultur der Suffizienz. Also es braucht Entscheidungen, die dann die Rahmenbedingungen ja setzen für unser Wirtschaften und überhaupt unser gesellschaftliches Handeln, ne? Und das ist natürlich auch eine gute Frage. Wie bekommt man jetzt Entscheider und Entscheiderinnen dahin, sich von diesen wachstumstreibenden Ideen zu lösen und jetzt auch nach Corona nicht wieder auf Konsumanreize zu setzen, sondern auf anderem Wege die Wirtschaft zu stabilisieren, als ja auch eben Grundlage dann wiederum von Versorgung und sozialer Absicherung. Also da habe ich natürlich jetzt auch nicht jede letzte Antwort drauf. Ich habe jetzt leider vorhin rausgenommen, aus der Vortrag ist ja eigentlich ein sehr viel längerer und auch eben stärker tatsächlich wirtschaftstheoretischer. Und ich dachte jetzt in dem Zusammenhang wäre das jetzt auch nochmal interessant für das Publikum, mehr nochmal so ein paar auch so etwas alltagsnähere und für den und die einzelne umsetzbare Projekte einzugehen. Dazu hatte ich jetzt eben noch ein paar Bilder auch eingearbeitet. Aber wie gesagt, ihr könnt ja ohnehin nicht sehen.
Ja.
Aber das beantwortet, also ich weiß nicht, ob das wenigstens im Ansatz, also es beschreibt vielleicht nochmal das Problem besser, als dass es eine Antwort gibt. Die Antwort gibt es natürlich jetzt auch nicht, ne? Man kann höchstens eben sagen, hier ist anzusetzen. Dann würde ich jetzt einfach nochmal diese Projekte vorstellen. Wie gesagt, die Bilder sieht man dann später ja in dem Vortrag. Ja?
Ja.
Gut. Also wir sehen jetzt hier ein Solardörrgerät, was aus Rest- und Gebrauchmaterialien gebaut ist und was jetzt hier eben dafür steht, wie mit, also wieder dieses Prinzip Nutzen, was da ist, umgesetzt werden kann, um ja, um für die Verantwortung für die eigene Versorgung mit zu übernehmen. Und jetzt ganz konkret ist es ja so, dass Obst zu bestimmten Zeiten anfällt und dann in großen Mengen da ist und sich dann einfach die Frage stellt, wie kann ich diesen Anfall ein bisschen über die Zeit strecken, ne, um nicht dann 2 Monate später wieder auf irgendwelches Flugobst oder ja, eben halt auf Importe angewiesen zu sein, ne. Und da eben haben wir mit diesem einerseits mit diesem gebrauchten Material und dann aber auch natürlich mit der Sonnenenergie, die ja auch solange ich sie nicht gleich zu Strom umwandeln will, erstmal wirklich vollkommen frei und ökologisch neutral verfügbar ist und wirklich toll einsetzen lassen sich, um Sonnenenergie zu nutzen, lassen sich alte Fenster. Da entwickeln wir jetzt auch gerade eine so größere eine Serie zu. So, jetzt sehen wir hier, oder ihr nicht, ich sehe ein Bild von einem Dach für ein, ja, kleines Gebäude und dieses Dach ist auch wieder eben, oder das gesamte Gebäude ist aus gebrauchtem Material hergestellt und wir haben eben in der Akademie für Suffizienz über die Zeit da ja einige Fertigkeiten entwickelt, wie man Materialien, die anderswo aus der Nutzung fallen, wieder in Wert setzen kann. Und die Dachdeckung hier ist aus Regalböden, für die sich eben keine Verwendung gefunden hat, die übrig geblieben waren aus einem ehemaligen Regalsystem und die sich so ja ganz gut so ineinander verzahnen ließen, dass das Ganze dicht ist und bei einer ausreichenden Neigung so sehr gut als Dach dient und eben die Eigenschaften des Materials dann auch wirklich optimal nutzt, ne? Weil Blech, also Metall, ist eben für den Außenraum einfach sehr gut geeignet. Hier sehen wir jetzt eine Aufstrichproduktion. Das ist entstanden in Griechenland, wo wir so verschiedene Projekte besucht haben und uns da eingebracht haben. Und in diesem Projekt war dann eine Aufgabe oder ein Wunsch, also was so formuliert wurde da von den Leuten, die hatten eben auch dieses, was ich gerade schon angesprochen habe, wahnsinnig viele Kürbisse. Es kam dann eben die Frage auf, wie kann man das konservieren und für die Gäste und Bewohner zu einem Lebensmittel machen. Und dann habe ich mit ja, Zutaten, die dort eben verfügbar sind, diesen Aufstrich entwickelt und dann ist es tatsächlich auch gelungen, den zu konservieren. Hier sehen wir jetzt ein Strohballenhaus, was ja für uns eben so ein Praxisexperiment war, das ist auch als Lernbaustelle umgesetzt worden mit einer Schulklasse, um zu zeigen und gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, wie sich regionale Ressourcen für auch eben für den Wohnbedarf nutzen lassen. Und das ist eine Technik, die ursprünglich mal in den USA entwickelt worden ist, in baumlosen Regionen. Und das haben wir dann noch von außen mit Lehm verputzt, um es auch dauerhaft gegen Witterung zu schützen. Und obendrauf ist eben auch wieder ein Blechdach. Hier sehen wir jetzt eine Frau, die Holz hackt. Und das Bild steht jetzt an dieser Stelle für das Thema Wärmeenergie. Und da haben wir verschiedene, also auch ein multivalentes System zum einen, ne, um eben nicht, also die Abhängigkeit von einer Energieform so groß werden zu lassen, insbesondere einer fossilen Energieform. Also wir haben auch eine Gastherme, aber nutzen auch Öfen und haben auch selber eine Kurzumtriebsplantage angelegt, um eben langfristig dann auch Holz zu ernten, um diese Öfen so dann eben ja nachhaltig und CO2-neutral zu betreiben. Und hier, das ist jetzt unser Badeofen. Also im Sommer ist diese Gastherme eben komplett aus, weil wir keine Heizenergie ja brauchen, also keine Raumwärme. Und also das Warmwasser, was ja der zweite Heizenergiebedarf ist, das gewinnen wir eben aus gerettetem Holz. Es fallen ja auch unfassbar viele Holzabfälle an, die auch wirklich nicht alle zu USB-Platten verarbeitet werden können. Und die eben auch wieder, die auch nicht in Handel gehen, weil sie erstmal aufbereitet werden müssen, um Brennholz zu werden. Und das ist halt für Gäste dann auch immer eine schöne Erfahrung zu sehen, wie viel Energie auch aufgewendet werden muss, um ein bisschen warmes Wasser für eine Dusche zu gewinnen.
Das ist die Akademie für Effizienz. Ne?
Das meiste, was ich jetzt gezeigt habe, kommt daher, genau.
Ja.
Hier sehen wir jetzt noch eine Trenntoilette. Ist gar nicht wahr, das hier ist eine Komposttoilette. Und das spricht dann halt das Thema Kreislaufwirtschaft an. Und natürlich auch Umgang mit Ressourcen, Ressourcenschonung, weil die üblichen Toilettensysteme ja einen sehr hohen Aufwand, also sehr hohen Verbrauch an Wasser und zwar in der Regel an Trinkwasser haben. Und natürlich auch, da macht sich ja kein Mensch, der sich nicht schon damit beschäftigt hat, ein Bild von, einen sehr hohen Verbrauch an, also einen sehr hohen Energieaufwand wiederum für die Klärung. Das ist tatsächlich so, dass Kommunen, also in Kommunen ist der Aufwand für die Klärung von Abwässern einer der bedeutendsten Energieverbräuche. Also es gibt mindestens zwei Gründe, eben solche Trenntoilettensysteme zu etablieren und zu verbreiten, wo es geht. Und der dritte Grund ist dann auch nochmal ganz offensichtlich, nämlich dass aus einer Trenntoilette insbesondere über den Urin sehr hochwertiger und irgendwie sofort unkompliziert einsetzbarer Dünger gewonnen wird. Für wiederum, speziell für die vegane Landwirtschaft spielt das ja eine große Rolle. Ja, damit ist auch die Zeit um und ich bin auch schon beim Fazit und möchte einfach nur nochmal erinnern eben an den Anfang, dass es Suffizienz auch in Normen und Strukturen braucht, um dann eigentlich das also individuelles Handeln wirklich ganz breit in der gesellschaftlichen Breite bei uns allen zu beeinflussen. Im Moment ist es ja wirklich eher, dass es einzelne Aktivisten gibt, die sich darum bemühen, ihren Fußabdruck zu verkleinern, aber ebenso kommen wir zu keiner Transformation. Dann, was ich so ein bisschen übersprungen habe, weil das wirklich diese Grafik braucht, um es zu verstehen, die Grenzen einer rein technischen Nachhaltigkeitsstrategie werden ja immer sichtbarer und sind einfach messbar und objektiv darstellbar, also auch als Argumentationshilfe, ne, um eben auch politische Entscheider zu gewinnen. Oder die Erkenntnis wächst tatsächlich in den Kreisen, in denen ich, also auch politischen Kreisen, mit denen ich zu tun habe, wächst die Einsicht, dass Suffizienz auch eine unverzichtbare Strategie ist und es auch nur mit Green Growth eben nicht geht. Ne? Und dann war mir auch nochmal wichtig, mit diesen verschiedenen Entwicklungspfaden auch nochmal darzustellen, Suffizienz heißt ja nicht einfach nur irgendwie weniger oder weniger, weiß ich nicht, schön oder luxuriös, sondern es bedeutet ja auch, es wird ja auch ein Mehr in uns selber, ne, an Kompetenzen, an Verbindung mit Menschen, an ja, Dasein in der Welt, im Hier und Jetzt, ne? Und dieses Meer, das hilft uns ja auch eben aus dem Problemkreis herauszufinden. Und zuletzt dann auch noch, dass es ja eben eine Tradition sowieso, aber auch eine lebendige Praxis der Suffizienz gibt, von der man lernen kann, die man übernehmen kann, auf die aufgebaut werden kann und die weiterentwickelt werden kann. Ja, das war, was ich gerne teilen wollte zu diesem Thema in 15 Minuten. Und wenn ihr noch Fragen habt, höre ich die natürlich sehr gerne oder überhaupt diskutiere mit euch, ohne euch zu sehen.
Ja, danke. Ich habe gedacht, naja, das im Grunde beschreibst du so, was ich mal so als Grasbewegung verstanden habe. Dann habe ich mich gefragt, eben, wer, das ist ja ein wichtiger Baustein, was du beschreibst, weil das ist ja machbar und so real. Aber wie, da sind ja noch andere, die dran anschieben, das Fridays for Future oder wir Künstler, wir, die hier sind, engagiert sind. Was gehört da noch alles zu?
Na, das ist jetzt vielleicht eine Frage, wie man gesellschaftliche Sphären definiert. Also ich denke,
den Wandel, die Transformation, dass sie in Gang kommt.
Ja, nee, das habe ich schon verstanden. Wer gehört noch dazu, ist vielleicht eine Frage von, wie man gesellschaftliche Sphären definiert und natürlich auch, was für eine Transformationstheorie man hat. Ich denke in jedem Falle, dass wir nicht umhinkommen, gesellschaftliche Entscheidungsträger einzubinden und dafür zu gewinnen, also andere Rahmenbedingungen zu gestalten, die einfach solche, also die einfachen Beispiele, die man ja auch immer wieder hört, solange Autofahren halt billiger ist als Bahnfahren, muss man schon extrem überzeugt sein, um dann trotzdem Bahn zu fahren, ne? Also an der Stelle müssen natürlich die Bedingungen für Suffizienz auch geschaffen werden, damit man dem dann auch folgen kann. Aber klar, ich finde es, also Fridays for Future ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel, oder überhaupt die, sagen wir mal, die For-Future-Bewegung, weil es gibt ja eben so viele gesellschaftliche Gruppen, die da mittlerweile auch aktiv werden unter diesem Dach. Und das finde ich, insofern ist es auch wirklich ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie auch eine gesellschaftlich breitere gesellschaftliche Mobilisierung gelingen kann.
Ich befürchte nur, dass ein Teil der Menschen noch nicht bereit ist. Also wir sind ja jetzt vielleicht, du beschreibst ja die Pioniere, die jetzt das Problem sehen und anfangen zu verändern. Aber ein Teil wird noch an den alten Gewohnheiten hängen. Und ich befürchte, dass die erst über die realen Klimafolgen vor Wirkungen in Bewegung kommen.
Ja, da stimme ich dir zu. Das wird dann wohl so sein. Also das hat ja schon Harald Welzer gesagt, bei Design oder bei Disaster. Ja, das scheint sich wenig, ja, es scheint irgendwie nicht so stark. Es ist ja immer, also ist ja oft so, meine Steuererklärung muss ich jetzt auch sagen, jetzt habe ich auch schon wieder die Mahnung. Ich habe es ja auch nicht vorher gemacht.
Ja.
Ne? Wir reagieren ja doch oft, ne, anstatt zu agieren.
Mhm. Ja, gut, dann danke ich dir für den kleinen schönen intensiven Vortrag mit dem Spacey-Bild und den später dazukommenden PDFs.